Tanzstadt. Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Die 139. Folge des Podcasts. Und ich glaube, wir können sagen, ja, so eine Folge, wie wir sie jetzt haben werden, hat man bisher auch noch nicht. Und immer, wenn man denkt, man hat so ein bisschen alles erlebt rund um den VfB Stuttgart, dann passieren solche Dinge wie etwa am 30. Dezember 2020. Darüber werden wir sprechen in aller Ausführlichkeit. Natürlich mit Philipp Meisel. Ich grüße dich.
Grüße, servus.
Und wir haben uns, wie immer, wenn es in der Mercedesstraße ein bisschen brennt, unseren Sportchef Dirk Preis reingeholt. Dirk, hi, grüß dich.
Hallo zusammen und allen, die zuhören, gleich mal noch ein schönes neues Jahr.
So ist es, dem schließen wir uns an. Bleibt vor allem gesund und wir sprechen natürlich über das, was sich so ereignet hat, das große Beben in Bad Cannstatt, Thomas Hitzlsperger, Klaus Vogt und die gesamte Gemengelage. Wir werden versuchen, für euch ein bisschen chronologisch aufzuarbeiten, einzuordnen und ja auch dann natürlich im Zuge dessen einen Ausblick zu wagen. Was hat das denn für Konsequenzen? Gibt es möglicherweise nur Verlierer bei der Geschichte? Kann man doch noch irgendwie sich rauswuseln aus der ganzen Sache? Das alles im Blick natürlich mit Philipp Meisel, mit unserem Sportchef, haben aber natürlich auch das Sportliche im Blick. Das vergessen wir nicht. Es gab ein Heimspiel, Samstagabend, bisschen ungewohnte Zeit, gegen RB Leipzig. Das blicken wir nochmal in aller Ausführlichkeit durch. Und natürlich das nächste Auswärtsspiel dann am Sonntag, 15:30 in der, ich sag's jetzt, dann habe ich es einfach schon von meiner Strichliste weg, in der Fuggerstadt, Philipp.
Sehr schön, sehr schön. Bevor wir uns aber dem Spiel gegen RB Leipzig widmen, muss ich noch eine kurze Auflösung, glaube ich, loswerden. Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, es geht voran, habe ich versucht zu singen in der letzten Folge, hinten raus und euch gefragt, was denn für eine Band diesen Songtext eins geschrieben hat. Das ist die wunderbare Band Fehlfarben, eine Band aus Ende 70er, Anfang 80er, die so dem, sag ich mal, NDW, also Neue Deutsche Welle, so ein bisschen zuzuordnen ist. Und tragischerweise traf dann dieser Satz, Geschichte wird gemacht, schon knapp 48 Stunden später ein, als dann das Pamphlet des Herrn Hitzlsperger die Welt erblickte sozusagen. Aber lass uns mal erst auf das Spiel gegen Leipzig blicken. Dirk, hast du es denn gesehen?
Am Fernseher, ja, habe ich es gesehen. Wahrscheinlich mit dem gleichen Eindruck, den viele andere auch hatten, dass man zum ersten Mal so in dieser Saison eigentlich dachte, okay, da wird es jetzt richtig schwer, was zu holen, selbst ein Punkt, weil die Leipziger schon relativ früh dann die Kontrolle über das Spiel bekommen haben, sich geholt haben und dann auch nicht mehr locker gelassen haben und den VfB es wirklich richtig, richtig schwer gemacht haben, überhaupt mal mit einem vernünftigen, geplanten Angriff, der nicht auf Zufall oder einen langen Ball angelegt war, nach vorne zu kommen. Also die Chancen waren ja dann auch wirklich Mangelware vom VfB. Die haben die überhaupt nicht in ihr Spiel kommen lassen. Die haben die Geschwindigkeit konsequent rausgehalten, waren brutal kompakt und immer da, wenn es drauf ankam. Also es war schon ja eine Top-Mannschaft, die da zu Gast war, absolut. Und das hat der VfB erstmal so richtig zu spüren bekommen.
Christian?
Ja, dem kann ich mich eigentlich auch nur anschließen. Also ich glaube, gerade so die Phase Anfang zweite Hälfte, das war, da hat der VfB mal kurzzeitig, glaube ich, gar kein Land gesehen. Es war ja klar, dass das irgendwann mal passieren würde. Bisher gegen die Bayern und Dortmund hat der VfB das echt richtig gut gemacht. Und auch hier muss man aber sagen, unter dem Strich, auch wenn, da müssen wir, glaube ich, ehrlich sein, das Ergebnis auch durchaus hätte höher ausfallen können, nur 0-1 verloren, ja, auch wenn das wirklich zwischenzeitlich ein Riesenunterschied war. Aber da sage ich auch gerne noch mal ein Wort zu RB Leipzig. Wir hatten ja vor den Festtagen sozusagen den VfL Wolfsburg. Den haben wir schon, Philipp, als ziemlich gut eingeschätzt und eingeordnet. Aber das, was RB Leipzig gerade kickt, das würde ich mal abstempeln unter dem Stichwort europäische Weltklasse. Also das ist schon also aller Ehren wert, da ist wirklich eine gute Mannschaft, die gewachsen ist, das sieht man, da stimmt jedes Puzzleteil nahezu, vor allem dieser Kollege Angelino auf der linken Seite, der, glaube ich, Pascal Stenzel irgendwie noch irgendwie Schwindeltraumata in der Nacht darauf wahrscheinlich beschert hat, der war leicht überfordert, der Kollege Stenzel an dem Samstagabend. Das war schon echt eine gute Mannschaft und dann kann sowas eben auch mal passieren. Und trotzdem, um das noch ganz abzuschließen, und dann kannst du, Philipp, es gab ja nicht nur irgendwie diese hoffnungslose Unterlegenheit, es war ja nicht nur irgendwie alles schlecht, sondern auch dieser Abend hat ja wieder positive Dinge herausgebracht, allen voran Gregor Kobel. Also das war auch europäische Weltklasse, was der Kollege gehalten hat in dem Spiel.
Sowieso. Wobei ich also zwei Dinge einhaken muss. Erstens, bei der Nachbetrachtung hat mir ganz oft, wie gesagt, der Faktor Wolfsburg gefehlt. Ja, also nach Wolfsburg waren die wirklich natürlich fußballerisch top-notch, was die gespielt haben. Zweitens gehe ich hoffnungslos nicht mit. Ich fand nicht, dass der VfB hoffnungslos unterlegen war. Er war unterlegen, er war klar unterlegen, aber hoffnungslos war er nicht. Sonst hätte er auch die Chance durch Waldemar Anton in der 86. gar nicht haben können.
Das stimmt, ja.
Andererseits, was mich am meisten beeindruckt hat, wie es Nagelsmann mit seiner Truppe geschafft hat, so dieses VfB-Powerhouse komplett vom Strom zu nehmen, nämlich also Wataru Endo, Orel Mangala, die beiden, die eigentlich für Struktur, für Tempiwechsel, für ja einfach der Maschinenraum dieser Mannschaft sind, die waren komplett rausgenommen. Mangala hat sich ein bisschen besser geschlagen, der hat dann immer wieder mal versucht zu initiieren. Aber die kamen nicht so ganz klar mit dem Druck, dem sie sich ausgesetzt sahen. Und das ist natürlich dann für eine Mannschaft wie den VfB Stuttgart wirklich schwierig, weil Dirk hat es angesprochen, du hattest halt dann eigentlich nicht mehr diese klassischen Mittel, die sie sonst pflegen, nämlich mit einem klaren Aufbau, flache Bälle, sondern da war halt viel lange Naht dabei und dann irgendwie gucken und hoffen und tralala, das war schon also deutlich überlegen, die Leipziger, muss man ganz klar sagen. Und Pascal Stenzel, also wenn ich früher so eine Leistung gebracht habe auf dem Platz, dann hat es immer schon zur Halbzeit geheißen, der Meißel braucht einen Kompass, um die Kabine überhaupt wieder zu finden. Ja, also der hat natürlich echt einen ganz, ganz starken Gegenspieler gehabt und hat aber auch so einiges vermissen lassen, fiel dann auch bei unseren Main-VfB-Noten für die Roten entsprechend ab. Insofern kann man es unterm Strich tatsächlich vieles auch an Gregor Kobel festmachen, der, glaube ich, so ein Spiel hat er schon lange nicht mehr gehabt für den VfB, eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt hat. Aber aufschlussreich fand ich da auch in der Nachbetrachtung den Satz am nächsten Morgen, den Sven Mislintat los wurde, denn dem wäre es gar nicht so recht, wenn Kobel öfters solche Leistungen zeigt. Denn das würde bedeuten, und damit hat er nicht Unrecht, dass der VfB zu viele Chancen zulässt. Aber wie gesagt, so schnell wird, glaube ich, kein Gegner mehr kommen, der diese Qualität hat, wie sie Leipzig gerade hat.
Und vielleicht ein Memo noch an uns, Philipp, an der Stelle. Wir sollten es vielleicht vermeiden, in Zukunft einfach ehemalige Spieler von Dinamo Zagreb irgendwie anzusprechen im Vorfeld. Also das hat schon mit Josip Brekalo nicht funktioniert und jetzt mit Dani Olmo. Lassen wir vielleicht in Zukunft besser.
Der Dirk hatte gerade noch einen Einwand.
Nein, ich wollte im Prinzip nur das bestätigen, Philipp, von dir, auch mit der Chance am Ende. Die, natürlich kann man sagen, das war die einzige dann in der zweiten Halbzeit, aber mit ein bisschen Glück, aber dann eben auch das Thema eben nicht ganz hoffnungslos, wie du es gesagt hast, haben sie natürlich das Spiel trotzdem bei 0-1 gehalten. Ja, und dann hast du eben immer die Möglichkeit, und das ist dann trotz Unterlegenheit auch eine Qualität, eben den Gegner, selbst wenn er überlegen ist, nicht davon eilen zu lassen, weil dann weißt du, okay, eventuell kriegen wir hinten raus eben doch nochmal was. Und die Qualität hat der VfB eben in dieser Saison auch schon gezeigt, dass er dann, wenn er hinten ein bisschen aufmacht und nochmal versucht, Druck zu machen, dass das auch Wirkung zeigen kann, selbst dann gegen die Leipziger, die dann ein, zweimal schon ein bisschen dann unordentlich waren. Am Ende hat es nicht ganz gereicht, aber ja, das ist so ein bisschen das Positive aus der Nummer, wo du rausziehen kannst, dass trotz aller Unterlegenheit an dem Abend hast du es geschafft, das Ding offen zu halten lange, also vom Ergebnis her, und hättest am Ende sogar mit viel Glück in dem Fall zwar, aber du hättest noch einen Punkt mitnehmen müssen, können natürlich.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Dirk anspricht, denn das ist etwas, das wir in der letzten Abstiegssaison des VfB, wie oft haben wir das durchgekaut, dass das Spiel quasi nach 60 Minuten mit 0-3 durch war. Egal ob gegen Frankfurt, Gladbach, also die Spiele kann man noch und nöcher aufzählen. Das ist echt ein guter Punkt, finde ich. Ja, das ist und die Tordifferenz, muss man auch sagen, im VfB Stuttgart ist mit plus 5, glaube ich, auch immer noch deutlich besser als das, was die anderen Teams in dieser Tabellenregion haben, sag ich mal.
Ja, du musst ja immer auch zugrunde legen, dass es ein Aufsteiger ist. Vor ein paar Wochen hatten wir hier eine Sendung, da habe ich gesagt, du wirst solche Spiele bekommen, wo du dir 3, 4, 5 Stück fängst. Solche Tage wird es geben. Und jetzt hast du bis auf Mönchengladbach alle Champions League Teilnehmer durch. Und die einzigen, die 5 Stück bekommen haben, war Borussia Dortmund. So, ja. Also das hätte ich so nicht erwartet, dass der VfB Stuttgart sich so, sag ich mal, größtenteils auf Augenhöhe bewegen kann oder Spiele eben so lange offen hält wie jetzt gegen Leipzig. Das hätte ich einfach nicht erwartet und das ist schon an sich eine Leistung, die man einfach notieren muss und jetzt kommt es halt drauf an, dass du das auch so weiterträgst in die Rückrunde jetzt rein, die in 3 Wochen quasi beginnt. Ich glaube, du hast jetzt noch, was hast du noch? Bielefeld?
Augsburg, Gladbach, Bielefeld.
Genau, Augsburg, Gladbach, Bielefeld ist die Vorrunde noch, die Restvorrunde und dann dann geht es ja schon wieder in die Rückspiele. Und das musst du jetzt natürlich einfach versuchen zu manifestieren, so weitertragen. Und dann mache ich mir relativ wenig Sorgen, was das Saisonende angeht, hinsichtlich dem großen Ziel des Clubs, das ja alle immer wieder betonen, das ist eben Klassenerhalt.
Zumal der Druck von unten ja jetzt auch momentan noch nicht da ist. Also solange natürlich die Mannschaften, die ganz hinten stehen, weiterhin so konsequent ihre Spiele verlieren und nur ganz, ganz selten in Ausnahmefällen mal einen Dreier holen, ist das alles sehr, sehr im Rahmen.
Wobei wir das gern anschauen können. Ich glaube, die Mannschaft und der Trainer werden gut beraten. Sie lassen sich auf solche Spielchen zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt gar nicht ein, weil die haben einfach trotz den zwei Niederlagen in der Liga, jetzt gegen Wolfsburg und gegen Leipzig, haben sie einfach trotzdem irgendwo immer noch so einen guten Lauf. Also nicht mehr von den Ergebnissen, aber sie sind ja trotzdem irgendwie immer noch gut drauf. Und da würde ich einfach sagen, nutzt die Gunst der Stunde, die immer noch vorhanden ist, um so viele Punkte wie möglich zu sammeln und gar nicht zu schauen, wer hat da wie viel unten oder über uns, sondern einfach ja, dranbleiben, auf die Stärken bauen, die sie jetzt gezeigt haben, auch wenn es ja schwieriger geworden ist, weil ich glaube, die Gegner eben auch so ein bisschen, vor allem die Gegner, die Mittel haben, reagieren jetzt natürlich darauf. Der Philipp hat es ja auch gesagt, Nagelsmann hat es sehr gut gecoacht dann auch gegen den VfB, aber gegen die Truppen, wo du Chancen hast, einfach dranbleiben, Punkte holen, auch mal einen Punkt nicht verlieren, dann bleibt dein Gefühl gut, ja, dann trägst du das in der Mannschaft, vom eigenen Gefühl her weiter, diesen, ich sag's mal so ein bisschen Flow, und punktemäßig nutzt dir es natürlich auch.
Ich hatte jetzt die leise Hoffnung, dass der Dirk den Klassiker von Spiel zu Spiel denken bemüht, da hat er sich aber gut drum rum laviert, muss ich sagen.
Aber er hat was anderes gesagt, das würde ich gerne aufgreifen, weil das schreit fast nach einer Überleitung. Dirk hat gemeint, die Mannschaft möge doch bitte die Gunst der Stunde nutzen. Die Gunst der Stunde nicht genutzt haben andere Protagonisten in der Mercedesstraße in der vergangenen Woche.
Wer sagt es denn, dass sie nicht die Gunst der Stunde genutzt haben oder zumindest angenommen haben, dass es so ist?
Naja, ich würde sagen, die Gunst der Stunde, wenn wir mal sagen, die Gunst der Stunde ist das, was momentan gerade so herrschte bis vor kurzem, also sportlicher Erfolg, vermeintliche Ruhe, so nach dem Motto Friede, Freude, Eierkuchen, Picobello, endlich mal Ruhe, so nach dem Motto, guckst du, was Schalke, was Hertha machen, 2020 unter Dach und Fach. Und dann passierten eben andere Dinge. Also das ist eher quasi so die Herangehensweise. Das ist ja das, was bei vielen Fans mit Blick auf das, was ja am Wochenende passiert ist, so dieses diese Gefühlswelt ein bisschen ausgelöst hat, dieses Gefühlschaos, oh Gott, jetzt kommt tatsächlich noch zum Jahresende der VfB um die Ecke mit etwas.
Ja, ich glaube, das kann man grundsätzlich mal festhalten. Jahresende ist beim VfB keine Zeit, wo wenig los ist. Wenn man letztes Jahr schaut, kurz vor Weihnachten Tim Walter entlassen, 30.12., Pellegrino Matarazzo vorgestellt, und dieses Jahr hat eben der Vorstandsvorsitzende gemeint, er müsse mal einfach die kleine, kann man eigentlich gar nicht sagen, sondern die Bombe platzen lassen. Dirk, was hast denn du gedacht eigentlich, als du dieses PDF zum ersten Mal geöffnet hast und dir dann so die Zeilen, die da auf schwarz auf gold, gelb im Hintergrund gedruckt waren, gelesen hast?
Ja, ich habe mir davor schon ein paar Gedanken gemacht, weil mich der quasi im Urlaub der Anruf ereilte, dass es doch noch was zu tun gibt, kurz vor dem Jahreswechsel, und ich ja dann jetzt rein beruflich dann auch nochmal eingerückt bin, aufgrund dieser Tatsachen, die da geschaffen wurden. Letzten Endes hat mich nicht so vieles inhaltlich überrascht, was da drin stand, weil ja klar war, dass es diese Differenzen gibt. Und dass, ich glaube, vor allem der Thomas Hitzlsperger auch irgendwie einen Weg aus der ganzen Situation sucht. Die Mittel, die er dann gewählt hat, die waren für mich dann natürlich überraschend. Und dann beim ersten Durchlesen denkst du so erst so, ja klar, habe ich mir schon gedacht, dass es in die Richtung geht. Ja, dieses Argument kann ich mir auch irgendwie zusammenreimen mit dem, was man so die letzten Wochen auch gehört hat vom Innenleben des Vereins und der AG. Aber so beim zweiten Durchlesen war es halt schon eine extreme Vehemenz, eine brutale Wucht, die da dahinter steckt, die wir dann am Ende natürlich mit dem Wort Frontalangriff oder dem Wort Demontage da dann ganz gut beschreiben kann. Und das hatte ich nicht gedacht, dass es in diesem Ausmaß zu dieser Explosion sozusagen kommt, weil der Thomas Hitzlsperger ja schon irgendwie als einer bekannt war bisher, der genau abwägt, was er sagt, sehr mit Bedacht auch vorgeht. Und deshalb hat mich diese Brachialität schon überrascht, die in diesem Brief dann stand. Und noch mehr überrascht hat mich eigentlich der Move selber kandidieren zu wollen für das Präsidentenamt. Und die beiden Dinge gepaart haben mich schon auch ein Stück weit ratlos zurückgelassen, wieso es die Eskalation in dieser Form jetzt wirklich zustande gekommen ist.
Ich meine, die Frage, die ich mir gestellt habe, als ich das gelesen habe, also bei mir ging es ähnlich wie Dirk, ich habe auch gedacht so, okay, mein erster Eindruck war übrigens Philipp, schöner Hintergrund irgendwie, das war so ein bisschen Word 96, lässt grüßen, bei Thomas Hitzelsberger in der PDF, aber als ich das dann auch gelesen habe, mein zweiter Gedanke war dann eben sofort, wer hat den Kollegen Thomas Hitzelsberger in der Frage so schlecht, um nicht zu sagen miserabel beraten, denn jeder, der Thomas Hitzelsberger kennt, weiß, dass er einfach mediengeschult ist. Er weiß genau, wie die Medienwelt funktioniert, welches Echo man mit welchen Moves, wie ihr gerade schön gesagt habt, auslösen kann. Das muss doch irgendwo klar gewesen sein, dass das so gut nicht ankommt. Auch wenn er der Meistertorschütze 2007 ist, das ist dann halt auch Vergangenheit. Und dann kannst du eben mit so einem Schreiben dann eben einfach auch viel, viel einstürzen. Was ist da, also das ist so der Punkt gewesen, den ich nicht aus dem Kopf bekommen habe. Wer hat ihn da so miserabel beraten?
Da können wir bisher nur vermuten. Mal schauen, ob sich das die nächsten Tage ändert. Fakt ist, gut beraten war er ganz sicher nicht. Und ich habe den Sportskamerad Hitzelsberger bisher, wie es Dirk auch schon gerade umrissen hat, für einen sehr smarten Menschen gehalten. Machtbewusst sicherlich auch, aber vor allem smart.
Ehrgeizig auch, klar.
Sowieso, ja, das ist alles legitim. Aber zumindest der Punkt smart, der ist nun nicht mehr existent, weil sowas machst du in dieser Art und Weise nicht, in dem Tonfall auch nicht, wie dieses Schriftstück aufgesetzt wurde. Und wenn man bedenkt, wo der gute Mann herkommt, ja, also von Hero to Zero innerhalb von 6 Wochen, ja, hier vom smarten jungen Herrn, der eine AG führt, ein Multimillionenunternehmen, der sich als Bundesverdienstkreuz zu Recht an das Revers heften durfte, der eigentlich immer als jemand galt, der, wie auch Dirk es gesagt hat, sehr bedacht unterwegs ist, der genau weiß, wann er was irgendwie wie zu tun hat, das alles reißt du dir auf Deutsch gesagt mit dem Arsch ein innerhalb von wenigen Minuten. Ja, wenn man auch die Chronologie sich nochmal anschaut, irgendwo, der SWR kommt 15 Uhr mit dieser Information, die dann natürlich entsprechende Wellen schlägt. Und um 16.48 Uhr erhalten wir in unsere E-Mail-Accounts dieses Schriftstück, ja, wo dann drinsteht, oder wo zumindest suggeriert wird, man wäre unvorbereitet getroffen worden, weil man eben eine Information gegen den ausdrücklichen Willen durchgestochen wurde, dann impliziert es ja, dass man zum einen schon den Willen hatte, diese Information irgendwann mal zu kommunizieren, und zum zweiten impliziert es auch, dass man so unvorbereitet nicht getroffen war, denn wenn ich 2,5 Stunden später so ein Ding fertig habe, ja, mit 4 Seiten und schönem Stockfoto drauf, dann kann mir kein Mensch erzählen, dass das unvorbereitet war.
Ja, das glaube ich auch nicht, dass das unvorbereitet war. Ich glaube, dass es am Ende tatsächlich nicht irgendwo von langer Hand geplant war, dass am 30.12. 14 Uhr das irgendwie durchgestochen ist. Letzten Endes, ich glaube, dass dies nicht geplant war. Ich glaube vielmehr, dass durch den zweiten Part der ganzen Sache, durch diese Kandidatur, ja, oder diese Bewerbung für eine Kandidatur, war ja klar, ein gewisser Personenkreis weiß jetzt, dass Thomas Hitzelsberger sich für das Präsidentenamt bewerben möchte. Und ich glaube, ab dem Moment, wo er das abgegeben hat, über den Vereinsbeirat hinaus ja noch einen kleinen Kreis auch informiert hat darüber, unter anderem ja den Klaus Vogt, hat er einfach natürlich damit rechnen müssen, dass die Information nicht ewig hält. Und entsprechend hat er sich vorbereitet. Und das war natürlich seine vorbereitete Version, nehme ich an, dieser Brief. Deshalb ist er sicher nicht in diesen 2 Stunden zwischen 14 und 16 Uhr entstanden. Da natürlich war er vorbereitet. Ich glaube, dass er wäre auch vorbereitet gewesen, wenn es am 26.12. gewesen wäre oder am 19.12., weil ich glaube, dass er einfach damit gerechnet hatte, dass irgendwann nach Abgabe dieser Kandidatur es herauskommen könnte. Und dann wollte er natürlich zügig seine Begründung hinterlegen, warum er denn so agiert. Und das hat er damit getan. Durch die Wucht ist aber etwas Entscheidendes passiert. Das, glaube ich, das, was er eigentlich sagen wollte oder was seine Argumente sind, gar nicht mehr komplett durchgedrungen sind oder sachlich diskutiert worden sind, wo liegt denn da wirklich wo liegen denn die Probleme, sondern diese Wucht der oder die Wahl der Worte hat da viel schon von dem, was sein Ansinnen war, gar nicht mehr irgendwie ans Tageslicht bringen können, weil viele eben mit Kopfschütteln reagiert haben durch diese Wucht. Ich kann es gar nicht anders immer ausdrücken.
Zuallererst wahrscheinlich der Klaus Vogt selbst, der dann quasi 24 Stunden später eine Art Gegendarstellung kommuniziert hat, ebenfalls auf 4 Seiten PDF und eben da aus seiner Sicht bestimmte Dinge klargestellt hat, beziehungsweise versucht hat, gerade zu rücken, ja, und einfach in die Gegenoffensive ging, oder? Christian, wie hast du das wahrgenommen?
Ja, genau. Das ist, auch du hast es gerade angesprochen, was vielleicht auf den einen oder anderen so ein bisschen beiläufig wirkt, hat ja dann doch auch sowas wie Symbolwirkung. Also ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich bin ich nicht komplett drin in dem, was sozusagen innerhalb des Vereins in diesem Zirkel so passiert. Aber was ich weiß ist, ich habe Kommunikationswissenschaft studiert und daraus kann ich ein paar Sachen zumindest ausleiten. Und da ist zum Beispiel die Tatsache, dass der offene Brief von Klaus Vogt eben auch exakt 4 Seiten lang ist, also genauso lang wie der von Thomas Hitzlsperger, eben kein Zufall. Ja, das ist wirklich so, zum Beispiel dieses Mittel, diese Botschaft, die rausgegeben wird, 4 Seiten kannst du, 4 Seiten kann ich auch. So, das ist das eine. Das andere, wir werden ja gleich noch so ein bisschen auf die Details, auf die Inhalte gehen, vor allem was das betrifft, was Thomas Hitzlsperger geschrieben hat, würde ich eben auch da nochmal ganz kurz gerne nochmal auf das eingehen wollen, was sozusagen drinsteht. Ja, Dirk spricht immer von der Wucht, von diesem, ja, von all dem, was da drinsteht. Auch da ist die Wortwahl natürlich ganz interessant. Normalerweise versucht man auch in der politischen Kommunikation, also jetzt wir reden von einem Fußballverein, aber selbst in der politischen Kommunikation versucht man, wenn man sozusagen Person A wirft Person B was an den Kopf, dann mache ich das in den allermeisten Fällen, aber ohne die Person zu nennen, also ohne den Namen zu nennen. Ich formuliere das dann eher passivisch, da laufen Dinge falsch, da wird etwas falsch gemacht. In dem Fall waren eben die Formulierungen ganz oft, er macht dies, er macht jenes nicht, er lässt das vermissen, er macht das falsch. Das ist rein kommunikativ aus meiner Sicht desaströs. Also das zeigt halt eben, also wenn das Motiv war, dieser volle Verbalschlag frontal, wenn das Ziel war, dann hat es erreicht. Aber kommunikationsstrategisch ist es ein Eigentor gewesen. Und das hat sich ja, glaube ich, auch in dem Echo ein bisschen rauskristallisiert, dass sich dann in den Tagen darauf so ein bisschen das dann Widerhall gefunden hat. Also es war einfach unglücklich in so vielen Bereichen und auf so vielen Ebenen. Auch eben in diesem Aspekt aus meiner Sicht.
Ja, und also Teile seiner Argumentation stehen halt einfach auch auf tönernen Füßen. Das muss man ganz klar so sagen. Ja, wir haben zum einen diesen Aspekt, die ESECON-Datengeschichte. Auch da finde ich, ist es wichtig, auf Nuancen zu achten, während Hitzlsperger bzw. die Vereinsseite bisher immer nur von einer Datenaffäre gesprochen hat, nutzt Klaus Vogt ganz klar das Wort Skandal. Das hat schon mal alleine irgendwo eine Wertung, ja, finde ich. Und dann muss man halt auch sehen, ausufernde Kosten. Vogt sagt, sie ist von Versicherung gedeckt. Wir konnten das dann wenige Zeit später entsprechend auch unterstützen durch unsere Recherchen. Dann hat man fallen da Sätze wie wenig bis nichts umgesetzt in den Bereichen Fandialog, Weiterentwicklung, Breitensport, Frauen- und Mädchenfußball fällt damit runter, Mittelstandsbündnis, Expertenrat, Frage der politischen und gesellschaftlichen Positionierung. Wenn ich mir das einzeln anschaue, dann finde ich da halt schon Punkte, die es nahelegen, dass da mitnichten wenig bis nichts erreicht wurde, sondern auch angesichts der Tatsachen, die halt existieren, Pandemie hinher, Präsenztermine schwierig, dann finde ich da genügend Sachen, die einfach das Gegenteil beweisen. Ja, ich habe es vor 2-3 Wochen schon angesprochen, als wir gesagt haben, was hat er denn geschafft? Er hat vor allem geschafft, dass sich dieses Verhältnis Fans, Mitglieder zur Clubführung deutlich gebessert hat. Das ist auch Hitzlsbergers Leistung, ganz klar. Aber Stichwort Fandialog, die neue Form des Fandialogs, die ist nicht, also meines Wissens nach ist Klaus Vogt der Einzige, der in allen Fanausschusssitzungen sitzt, sich das alles anhört, der es geschafft hat, eine Diskussionsebene auf Augenhöhe herzustellen, der eine Satzungskommission eingerichtet hat. Da sind wir beim nächsten Thema, Expertenrat. Ja, es gibt nicht diesen einen Expertenrat, das ist korrekt, da hat Hitzlsperger recht, aber es gibt eben 5, 6 Projekt- und Arbeitsgruppen, wo Experten aus dem Verein, aus der AG, aus der Fan- und Mitgliederlandschaft und eben sogenannte dunkelrote Experten drin sitzen, die Spezialisten sind auf ihren Gebieten, Finanzen, dies, das, Ananas, ja. Also es gibt halt schon so Entwicklungen und das alles mit so einem Glattstrich zu negieren, von wegen, da ist nichts passiert, man kann es dann alles auf Corona schieben. Erstens kann man sehr viele Sachen tatsächlich auf Corona schieben. Und zweitens sind eben Dinge passiert, die werden halt alle nicht genannt. Und das in Summe macht es für mich dann schon schwierig, das halt irgendwie großartig ernst nehmen zu können, ehrlich gesagt. Ja, aber ich weiß nicht, wie es ihr seht. Vielleicht liege ich da auch falsch.
Nein, ich finde, natürlich ist auch in diesen Vorwürfen, also nicht nur in der Wortwahl, sondern auch in den Vorwürfen, sich an der einen oder anderen Stelle übers Ziel hinausgeschossen. Zum Thema Datenaffäre oder Datenskandal sage ich auch ganz klar, Klaus Vogt spricht vom Datenskandal, aber präsentiert ist letztlich auch noch nichts. Ja, nach diesen drei Monaten der Ermittlungen weiß im Prinzip das Mitglied, das sich ja zu Recht verschaukelt fühlen darf, seit es ans Licht gekommen ist, was da passiert ist, eigentlich auch nicht mehr als vor drei Monaten. Deshalb sehe ich da schon auch die Pflicht, jetzt mal da Ergebnisse zu präsentieren. Und er ist derjenige, der den Lenkungsausschuss leitet und auch die Ermittlungen initiiert hat. Das ist das eine. Das andere, Expertenrat und so weiter, Fandialog. Ich glaube, dass es schon eine wertvolle Leistung ist und die auch wichtig für den Verein ist, dass an der Front Fans und Mitglieder Ruhe eingekehrt ist und dort eine Zufriedenheit eingekehrt ist mit dem, wie man von innen nach außen miteinander umgeht und umgekehrt. Weil es hat, glaube ich, die Ära Dietrich gezeigt, dass das schon eine Flanke ist, die ein Verein wie der VfB sich eigentlich nicht leisten sollte. Ja, sondern, und das ist schon, da sage ich auch ganz klar, das ist eine Leistung, die der Klaus Vogt in seinen bisherigen Monaten im Amt oder ist ja über ein Jahr jetzt hinbekommen hat. Und das hat auch seinen Wert, ganz klar. Also das sollte man nicht so als Nebenaspekt irgendwie beleuchten, sondern das ist so. Dieses Thema zum Beispiel zweiter Investor, das war für mich persönlich von Anfang an eine Luftnummer, dieses regionale Mittelstandsbündnis oder wie man das auch immer nennt, weil da muss man ja schon mal relativ klar sagen, finde doch jetzt mal 12, also schon vor Corona, finde doch jetzt mal 10, 12 Firmen, die sagen, ja, wir geben jetzt gemeinsam jeder eine Mille und dann sitzen wir da, haben wir gemeinsam vielleicht zu 12 einen Sitz im Aufsichtsrat. Da müssten die sich ja erstmal untereinander einig sein und dann wieder ihren Sprecher und so weiter und so fort. Also das hielt ich schon in der Wahlkampfphase, als das aufkam, für relativ unrealistisch und es wundert mich auch nicht, dass es das bisher auch nicht gibt von dem her. Das sind so die zwei Punkte, wo ich sagen muss, oder die zwei, drei Punkte, wo ich sagen muss, da klar kann ich verstehen, dass von dem, wenn man dann anprangert, dass von dem, was da versprochen wurde oder angeleiert wurde, nichts passiert ist. Das kann man durchaus machen.
Ja. Vollkommen richtig. Übrigens auch keine neue Entwicklung. Also wenn man da muss man nicht viel recherchieren. Unter anderem haben wir drüber geschrieben, schon im April hat Hitzlsperger dieses Ansinnen in einem Interview bei der Süddeutschen, glaube ich, bei den Kollegen aus München als romantisch betitelt. Ja. Da weiß man dann relativ schnell, woher der Wind weht. Ist auch, wie gesagt, bei dem Thema gehe ich mit, was Hitzlsperger da aufführt. Aber wenn dann hier bei dem wichtigen Thema, wie sich der VfB Stuttgart gesellschaftlich positionieren wird, da ist dieses Positionspapier genannt, das ewig da rum war, aber da arbeiten halt beide dran. Ja, es gibt diese Lenkungsgruppe, die besteht im Endeffekt aus Vogt und Hitzlsperger. Also er greift sich damit ja selber an. Irgendwo, ja. Und er sagt auch, ich habe nichts hinbekommen. Das schreibt er aber nicht auf, ja.
Er sitzt ja auch in der Lenkungsgruppe zu den Ermittlungen, sitzt er auch mit drin.
Ja. Und in diesem Projektgruppe Zukunft Profifußball auch. Das ist quasi das Pendant ist zu dieser Taskforce, die es bundesweit gibt. Die gibt es beim VfB auch. Da sitzen zwei Leute drin, Vogt und Hitzlsperger. Und dann, also, ja.
Entscheidend auch für die Situation, in der Thomas Hitzlsperger jetzt steckt, dass er eben nicht erreicht hat, dass alle Welt Beifall klatscht und sagt, danke, dass du kandidierst, endlich, wir haben schon lange drauf gewartet, sondern dass das alles, was passiert ist, sehr, sehr kritisch gesehen wird, ist am Ende schon auch, oder zu großen Teilen, diese, ich nenne es nochmal, Flanke, die nach wie vor offen ist, Aufklärung Datenaffäre. Weil die, und da ist schon Thomas Hitzlsperger zwar nicht der Initiator der Ermittlungen, hat es ja auch kritisiert, wie die Vergabe gelaufen ist, hat aber in den ersten Reaktionen natürlich da seine absolute Unterstützung zugesagt. Und nun hat man natürlich, und jeder, der das so interpretiert, kann das relativ einfach jetzt aufgrund dieser Geschehnisse machen, suggeriert dieses ganze Vorgehen natürlich A, ich will die ganze Macht, B, ich will verhindern, dass weiter aufgeklärt wird, C, ich will dadurch irgendwelche Personen schützen, die eventuell da noch was abbekommen würden oder am Ende vielleicht den Verein / die AG verlassen müssten. Das sind drei Schlussfolgerungen, die vielleicht nicht richtig sind, aber die sehr, sehr, sehr nahe liegen für alle, die jetzt von außen dieses Thema betrachten, was da passiert ist. Und das wäre nicht passiert, wenn dieses Thema Datenaffäre aufgeklärt gewesen wäre und im Nachgang diese Vorwürfe von Thomas Hitzlsperger zur Amtsführung, zur Zusammenarbeit, zur Entscheidungsfindung, zur Entscheidungsstärke von Klaus Vogt gekommen wären. Dann wäre das auf anderen Füßen gestanden, nicht auf den Tönernen, die du angesprochen hast, Philipp. Dann wäre nämlich diese Schlussfolgerung, der macht es aus diesem Grund, hätte es nicht gegeben. Und dann hätte das Ganze eine ganz andere Wirkung entfaltet. Weil dann hätte man gesagt, okay, das geht rein ausschließlich um die Zusammenarbeit, um die Qualität der Arbeit, die Klaus Vogt macht. So, und jetzt hat man einfach noch diesen anderen Aspekt, der sehr, sehr schwer wiegt.
Ja, richtig. Christian, willst du auch mal wieder was sagen? Wir sind schon so lange ab.
Nee, ich höre euch aufmerksam zu. Was ich eben raushöre, also das waren nicht jetzt diese drei Punkte, die Dirk genannt hat, geht ihr also mit, ich versuche es jetzt mal plakativ, weil damit wir uns nicht sozusagen nur in irgendwelchen Wuseleien verstricken, also Leute sollen uns ja noch folgen können irgendwie, geht ihr mit in der Tatsache, dass, oder in der naheliegenden Vermutung, dass eben das, was Klaus Vogt geschrieben hat, dass nämlich sehr, sehr vieles mit dem Datenskandal steht und fällt und damit zu tun hat, dass das nicht der Tropfen gewesen ist, aber vielleicht der Liter Bier, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Kann man das eurer Meinung nach so sehen oder ist das zu einfach gedacht von mir?
Von der ganzen verfahrenen Situation, die jetzt die es ja vor dieser Explosion sozusagen schon gab, vor diesem sich zugespitzten, was jetzt gab, ist es ein Punkt, der aber in der Bewertung dessen, was passiert ist, eine größere Dimension annimmt, wie Klaus Vogt, er hat Schwächen in der Sitzungsführung als Aufsichtsratsvorsitzender, logischerweise. Und das will ich nur damit sagen, wäre dieser Punkt erledigt, wären die anderen inhaltsschwerer.
Ja. Also ich gehe das mit. Ich Dirk hat A, B, C genannt. Für mich sind die springenden Punkte B und C. Ja. Und ich was ich mir immer noch, also Tage später, die Frage stelle, und bisher konnte sie mir noch keiner beantworten, so wie Hitzlsperger all in gegangen ist mit dieser Nummer, diese Riesenbaustelle aufgerissen hat, kannst du mir nicht erzählen, dass ein paar 10.000 Mitgliederdaten, die da hin und her geschuppert wurden und dann noch 700.000 Euro ungefähr Honorar an diesen Schlitten haben, dass das der einzige Grund ist. Das kannst du mir nicht erzählen. Ich glaube das einfach nicht. Das ist meine persönliche Meinung. Da ist viel Vermutung dabei. Aber das kann nicht alles sein. Und wenn ich mir dann anschaue, wer Hitzlsperger in den Verein reingeholt hat, damals Olli Schraft, ja, der sich stark für ihn eingesetzt hat, wie er aufgestiegen ist unter Dietrich, dann muss man da anfangen. Das hängt alles mit dieser Ära Dietrich noch zusammen. Leute, die da mitentscheidend dafür waren, dass Hitzlsperger heute in der Position ist, in der er jetzt ist, scheinen offenbar so Angst zu haben davor, was da alles noch so rauskommt von so ein paar Ermittlern aus Berlin, dass man sich wohl genötigt sah, so einen Schritt überhaupt erst anzuraten. Ich bin weit davon entfernt zu glauben, dass Hitzlsperger allein diese Entscheidung getroffen hat, so ein Ding zu machen, so ein Ding zu drehen.
Das sehe ich auch so. Und womit ich mir dann schwer tue, Philipp, ganz kurz, womit ich mir dann einfach schwer tue, ist, dass ich halte ihn nicht nur dafür, es ist ja Fakt, dass Thomas Hitzlsperger ein gebildeter, ein smarter, ein intelligenter Mensch ist, der sich für so eine Geschichte, das war zumindest mein Eindruck, immer nicht von Karren spannen lassen würde. Und jetzt hat man eben doch den Eindruck, dass es gerade auch anklingen lassen, dass er eben doch Dinge im Hintergrund laufen, die dazu geführt haben, dass es diese Eskalation jetzt gab. Und das ist das, womit, glaube ich, viele VfB-Fans da draußen ein Logikproblem haben. Also etwas sozusagen, ein Bild von jemandem, den sie bisher hatten, liebgewonnen haben, schätzen, respektieren, für eine erfolgreiche Zukunft im Blick haben. Und dem, was eben dann passiert ist am 30. Dezember, das geht für viele im Kopf, glaube ich, nicht zusammen. Und so für mich auch nicht. Ich glaube, das ist sozusagen für die Außenwelt außerhalb der Mercedesstraße dieser schwierige Logik Fehler, der jetzt irgendwie gelöst werden muss, den man irgendwie zusammenkriegen muss.
Ich glaube aber, dass ich würde davor warnen, jetzt da zu viel, auch zu viel hinein zu interpretieren, wer da jetzt alles ein Schachzug oder welche Kampagne und wer da alles beteiligt war. Ich kann mir das, also ich kann es mir andersrum wiederum nicht vorstellen, weil diese Personen, die ihr jetzt quasi gerade angesprochen habt oder gemeint habt, die natürlich haben die gewisse Interessen. Andererseits kennen die ihren Verein, ihr Umfeld, das Umfeld des Vereins, die AG und was wie wirkt auch sehr gut. Und dann hätten sich ja sehr, sehr viele Leute irren müssen, wie das jetzt, was passiert ist, ankommt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass mehrere Personen in dieser Vehemenz diesen Schritt so gefordert oder sogar den Thomas Hitzesberger in der Form dazu gedrängt haben, das so vorzugehen, weil dann, also dafür war eigentlich zu schnell klar, dass das eher ein Eigentor ist, als dass es die Sache voranbringt.
Die direkte Gegenfrage an der Stelle, Dirk oder Philipp, an euch beide. Hat Thomas Hitzesberger das Echo, das darauf folgen würde, nämlich das verheerende Echo auf die Geschichte, unterschätzt, eurer Meinung nach?
Natürlich hat er das.
Absolut, ist ja klar.
Also natürlich hat er das und er hat wahrscheinlich sogar auch seine eigene Position überschätzt, seine Popularität. Denn wenn man sich umschaut, die Meinung, die man sich quasi anschauen kann in sozialen Netzwerken beispielsweise, dann ist da halt ein klares Echo zu sehen gewesen. Es gibt natürlich den Teil der Menschen, die sagt, wisst ihr was, mir ist das scheißegal, die sollen halt erfolgreich kicken und wer da vorne rumturnt, ist mir wurscht. Ja, die gibt's natürlich auch. Ja, und aber insgesamt ist das Echo, das da reinkam, das verheerend war. Ja, das ist, glaube ich, so nicht erwartet worden. Und dann deswegen habe ich gerade auch versucht reinzukriechen, von wegen, ich gehe nicht mit, was Dirk sagt, weil da haben sehr, sehr viele Leute meiner Ansicht nach völlig daneben gelegen mit der Kalkulation, was wird passieren, wenn dieses Ding rauskommt. Und das sind übrigens die gleichen Leute, die auch schon am Werk waren, als ein Erklärbär-Video rumgeht mit regionalen Investoren und dies, das, Ananas, wie wir das hier vor der Ausgliederung alles schön miterleben durften, ja, schön in Anführungszeichen. Und die haben damals schon nicht gedacht, wie das bei Teilen der Anhänger ankam. Ja. Und deswegen hat man sich dann unter anderem genötigt gefühlt, einen Haufen Geld auszugeben für einen Cowboy, der hier mit Fokus VfB eine Seite betrieben hat, wo aktiv quasi Propaganda gemacht wurde. Man muss das so klar sagen. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass da nicht entsprechende Kräfte weiter im Hintergrund am Werk sind. Ich kann mir beim besten Willen das nicht vorstellen. Auch wenn da viel Vermutung dabei ist, wir können das Stand jetzt nicht ausreichend belegen, aber ich kann es mir einfach nicht anders vorstellen, tut mir leid.
Also ich komme aber zurück auf die Frage von Christian. Natürlich hat der Thomas das falsch eingeschätzt, was jetzt daraus geworden ist. Absolut. Also weil wenn er es so eingeschätzt hätte, wie es jetzt passiert ist, hätte er sicherlich anders agiert. Und das Schlimmste für ihn ist, glaube ich, im Nachhinein, dass er mit dem, was er erreichen wollte, also er wollte ja was erreichen damit und er wollte klar machen, es geht für ihn geht es eigentlich mit die Zusammenarbeit mit Klaus Vogt keine weitere 4 Jahre. Das geht aus seiner Sicht nicht. Das war ja im letzten, muss ja die Intention gewesen sein, ja. Und das war ja, sollte ja die Botschaft sein, mit den entsprechenden Begründungen. Und letzten Endes, hat er quasi das einfach nicht erreicht, was er erreichen wollte, dass die Leute sagen, ja, stimmt, da muss was sein, was die Zusammenarbeit unmöglich macht, sondern das ist, wie ich es vorhin gesagt habe, komplett in den Hintergrund getreten und er hat das Gegenteil von dem erreicht, was er erreichen wollte.
Und was dann folgte, war das, was mittlerweile auch schon fast so ein geflügeltes Wort jetzt ist hier seit Samstag rund um den VfB Stuttgart, das Gespräch unter Männern, das stattgefunden hat am Samstag im Vorfeld des Heimspiels gegen RB Leipzig, so wie man hört, auf Ansinnen, auf Initiative von Thomas Hitzesberger zustande gekommen. Korrigiert mich, wenn ich daneben liege. Was?
Korrigieren wir gerne, weil alles, was wir bisher wissen, sagt, dass es von dritter Seite ausging, die beiden Herren zusammen auf ein Vier-Augen-Gespräch zusammenzubekommen.
Okay, also das heißt, es gab sozusagen so etwas wie ein Mediator oder ein Mediationsversuch und im Zuge dessen, also war dann wohl die Botschaft, ne, Leute, so geht das hier nicht weiter. Ja, wir können hier, das geht so nicht. Und wir haben jetzt hier Heimspiel, hier soll auch noch Sport getrieben werden. Wir müssen gucken, dass wir das zumindest einigermaßen, die Wogen einigermaßen glätten, dass es sowas wie ein Burgfrieden, ein Vorübergehenden zumindest gibt. Was wissen wir darüber, Philipp, Dirk, und wie können wir das einordnen? Oder anders gefragt, so wie der Kollege Markus Schumacher in seinem Stück, darauf verweisen wir gerne auf unseren Seiten, stuttgarterzeitung.de, stuttgarternachrichten.de in der App, die einfache Frage, wie lange hält dieser Burgfrieden, wenn es denn überhaupt einer ist?
Ja, ich glaube, die letzte Frage, die du gerade gestellt hast, ist die entscheidende, ist es überhaupt einer? Ich kann mir, erstens mussten sie wohl dazu gedrängt werden, oder aufgefordert werden, diesen Schritt zu tun, jetzt relativ kurzfristig. Und zweitens kann ich mir nicht vorstellen, dass beide ihre Positionen, die sie ja vehement vertreten haben, jetzt so schnell aufgeben. Und deshalb hat ja auch der Markus Schumacher geschrieben in seinem Text, dass das, sagen wir, eher ein symbolischer Akt war, dass sie sich auf jeden Fall mal aufeinander zubewegt haben oder mal für eine Stunde, ich weiß nicht, wie lang es war, auf jeden Fall aber mal an einem Tisch saßen und über die ganze Dinge geredet haben, vermutlich auch über das, was jetzt an Außendarstellung in Sachen VfB Stuttgart 2-3 Tage lang gelaufen ist, aufgrund der Vorkommnisse. Aber ich glaube jetzt nicht, dass die sich schon so weit aufeinander zubewegt haben, dass da irgendwelche Lösungen in Sicht sind. Es hat ja auch keiner hinterher verlautbaren lassen, dass zum Beispiel Thomas Hitzlsperger sagt, okay, das mit der Kandidatur, ich verzichte doch. Oder dass Klaus Vogt sagt, okay, ich werde auch dies oder jenes ändern. Also da gibt es ja im Prinzip noch nichts. Und insofern glaube ich, dass die Situation noch lange nicht gelöst ist im Sinne des VfB Stuttgart.
Das glaube ich ebenso. Was man mit Sicherheit sagen kann, es war zumindest sehr sauber inszeniert. Ja, hier gemeinsamer Auftritt auf der Tribüne, Brofist und dann irgendwie zwei Tweets innerhalb von 120 Sekunden mit den jeweiligen Äußerungen und dem Versuch, die Wogen zu glätten. Auch Mislint hat dann wenige Zeit später in der Halbzeit, der völlig entspannt gemacht hat in diese Richtung. Also da ist schon entsprechend vorher was geregelt gewesen, sagen wir es mal so. Ja, und aber ich glaube, das ist auch alles, worauf man sich da grundlegend einigen konnte für die Zukunft. Ich glaube nicht, dass es möglich sein wird, dieses zerschnittene Tischtuch zu flicken. Bin gespannt, welche Rolle der Vereinsbeirat beispielsweise einnehmen wird, der ja quasi entscheidet in Kürze, welche Kandidaten vorgeschlagen werden für die Wahl. Es sollen jetzt am kommenden Montag werden die, oder Dienstag, fangen die Interviews an. Ja, bis dahin ist zu prüfen, beispielsweise, ob der Hitzlsperger überhaupt alle Kriterien erfüllt, Präsident werden zu können, hinsichtlich der in der Satzung verankerten Kriterien, die er eben erfüllen muss. Stichwort 10 Jahre Führungsposition in der freien Wirtschaft oder auf entsprechender Position. Und vielleicht auch muss man sich auch mal die Frage stellen, liegt vereinsschädigendes Verhalten vor, beispielsweise. Ja, also auch das ist, glaube ich, eine Frage, die sich diese Herrschaften da anschauen in den nächsten Tagen. Es gibt einfach nur Verlierer, ja, beide Seiten irgendwo, aber der größte Verlierer ist der Club, ganz klar, seine Mitglieder. Ist eine sehr, sehr verfahrene Situation. Ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht, kann mir aber aufgrund der Vorgehensweise beider und aufgrund der Geschehnisse, auf die wir gerade zurückblicken, nicht vorstellen, dass das der letzte Höhepunkt in Anführungszeichen war, auf den wir uns noch freuen dürfen, auch das in Anführungszeichen bis zum 18. März, wenn die Mitgliederversammlung ansteht.
Ich finde auch das übrigens wieder so ein Punkt, ich versuche gerade so ein bisschen einen auf Anne Will zu machen hier irgendwie. Ich versuche auch das irgendwie einfach runterzubrechen. Auch da wir der Versuch einer einfachen Frage. Wir wissen, wie es weitergeht. Als nächstes ist der Vereinsbeirat am Zug. Der muss zwei Kandidaten auswählen, die dann im März bei der Mitgliederversammlung zur Wahl stehen. Werden Thomas Hitzlsperger und Klaus Vogt eurer Ansicht nach beide zur Wahl stehen? Wird es wirklich diese Wahl der eine gegen den anderen geben? Oder seht ihr das nicht kommen, dass irgendwie dann doch irgendwas nochmal passiert, einer aussteigt oder eben einer nicht ausgewählt wird? Könnt ihr euch das wirklich vorstellen, dass im März Vogt gegen Hitzlsperger zur Wahl steht?
Es gibt ja noch eine dritte Variante. Der Vereinsbeirat könnte auch noch einen eigenen Kandidaten präsentieren. Also da ist die Frist, soweit ich weiß, nicht relevant, die es gab mit den Bewerbungen. Ich kann es mir nicht vorstellen, nach dem, was passiert ist, dass die jetzt quasi die beiden in den zweimonatigen Wahlkampf schicken, der ja nur noch schmutzig werden kann oder bleiben kann in dem Fall. Kann ich mir nicht vorstellen. Was der Philipp angesprochen hat, ich glaube, es ist satzungsgemäß kein Problem mit diesen 10 Jahren, weil da ist auch ein Passus, ein Satz steht da mit drin mit Fußball oder beziehungsweise Leistungssport. Also und nicht unbedingt als hochrangiger Funktionär im Leistungssport. Das war, glaube ich, damals ein Grund, warum er das auch sozusagen ehemalige verdiente Spieler, die jetzt über jeden Zweifel erhaben sind, eben auch die Möglichkeit haben, für dieses Präsidentenamt zu kandidieren. Also ich glaube, das ist nicht die Klippe. Ich persönlich, und das habe ich auch in meinem Kommentar ja dann geschrieben, der auch noch auf unseren Seiten natürlich zu lesen ist, letzten Endes vertritt der Vereinsbeirat den Verein. Der Verein hält die Mehrheit an der AG und hat über diesen zwei Aufsichtsratsposten die Möglichkeit, dort die Geschehnisse mitzubestimmen. Von dem her kann es überhaupt nicht im Sinne des Vereins sein, dass der Vorsitzende der AG gleichzeitig Präsident des Vereins ist. Also ist meine Meinung, weil dann hat man zwei Ämter vereint, die in dieser Satzung, die damals in der Zuge der Ausgliederung ja den Verein auch gegeben wurde, ausgehöhlt sozusagen. Also diese Kontrollfunktion, diese Gewaltenteilung, wie man es mal nennen möchte, wäre damit ad absurdum geführt. Andererseits sage ich, wenn sollte ein Großteil, und da gilt es eben jetzt auch ganz genau hinzuschauen, dessen, was der Thomas Hitzesberger dem Klaus Vogt auch abseits der Datenaffäre vorwirft, so diese ganze Amtsführung auftreten in den Versammlungen und so weiter und so fort. Sollte da wirklich viel dran sein, dann müsste man ja auch sagen, okay, dann hat er die Erwartungen als Präsident auch nicht erfüllt, dann könnten wir den auch nicht aufstellen. Also ist eine extrem schwierige Gemengelage. Ich kann mir aber nicht vorstellen, um es zum Schluss zu kommen, dass wirklich am Ende beide zur Wahl stehen und wir zwei Monate lang Wahlkampf Hitzesberger gegen Vogt erleben müssen in dem Fall.
Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich kann mir am ehesten vorstellen, dass keiner von beiden zur Wahl steht. Denn ich glaube auch, dass der Kollege C., bei dem ja laut eigener Aussage, ich zitiere Tiroler Tagblatt von, was weiß ich, vor 10 Tagen oder sowas, es gibt Leute, die möchten, dass ich VfB-Präsident werde. Ja, das ist ein sehr bemerkenswertes Zitat, wie ich finde, denn wäre er vielleicht clever gewesen, hätte er gesagt, ich möchte Präsident werden. Dazu konnte er sich offensichtlich nicht durchringen. Jedenfalls glaube ich, dass diesem Herrn in den nächsten Wochen noch eine gewisse Rolle zuteil wird. Und durch den Fakt, den Dirk angesprochen hat, nämlich dass der Vereinsbeirat selber noch einen Kandidaten bringen kann, der sich nicht beworben hat, der am 18. Dezember die Unterlagen abgegeben hat, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass die sagen, hör zu, ihr beide habt euch disqualifiziert. Der eine, weil er dies und jenes versprochen nicht erreicht hat. Der andere, weil er sich eben so aus der Deckung wagte mit so einem Frontalangriff. Das ist nicht im Sinne unseres Clubs. Die Möglichkeiten würde ich mal nicht außer Acht lassen. Ja, und dann was ganz grundsätzlich noch die Frage, wie geht es weiter? Das liegt natürlich auch zum Teil an uns. Ja. Wir haben auch einen Auftrag, wir Journalisten. Wir müssen weiter kritisch bleiben. Wir müssen weiter die richtigen Fragen stellen. Wir müssen weiter versuchen, Licht ins Dunkelheit zu bringen. Das können wir nicht nur ESECON überlassen oder dem Herrn Brink, dem Landesdatenschutzbeauftragten, sondern es ist auch unser Auftrag. Und ich glaube, die nächsten Wochen werden unterhaltsam. Nicht mehr, nicht weniger.
Ja, das ist vielleicht an der Stelle, wäre es mal ganz klug zu erwähnen, dass wir aufnehmen am Nachmittag des 5. Januar.
Sehr gut, Christian.
Wer weiß, was in der Zwischenzeit passiert. Wer weiß, was passiert ist in dem Zeitpunkt, in dem ihr jetzt diese Folge hört. Vielleicht gar nicht mal so schlecht, das mal kurz an der Stelle zu erwähnen. Ja, es wird einfach, sag ich mal, der Jahresauftakt bis hinein in den März wird echt wieder turbulent. Ich glaube, davon kann man ausgehen, Dirk.
Ja, und du hast Ich glaube ja jetzt nicht daran, dass das die Mannschaft in irgendeiner Form sportlich beeinflusst, aber es beeinflusst einfach die Außenwirkung des Vereins und da brauchen wir nur in unsere Blätter auf unsere Homepage schauen, wie viele sportliche Artikel haben wir geschrieben die letzten paar Tage, wie viel über Vereinspolitik und dann ist es einfach in Sachen Außenwirkung fatal, was da passiert, weil der Verein auf so einem riesenguten Weg war, bundesweit wieder wirklich als positives Beispiel wahrgenommen zu werden, was wir lange Zeit nicht hatten hier in Stuttgart. Und das ist jetzt so ein bisschen an den Rand gedrückt. Und das ist eigentlich echt schade.
Nur als Beispiel, Christian, im Dezember, glaube ich zum 12. Dezember, kam von einer Marktforschungsunternehmen, nennt sich SLC Management, die machen seit 6 Jahren ein Ranking, haben da 13, 14 Kriterien erarbeitet, sportlich, Beliebtheit und so weiter und so fort, die sie abfragen bei Menschen in der Bevölkerung, repräsentative Umfrage, mehrere tausend Teilnehmer. Da stand der VfB Stuttgart, stand 12. Dezember auf Platz 8 in der Bundesliga, im Bundesliga-Vergleich. Ja, als Aufsteiger. Noch vor langjährigen Bundesligisten wie Hoffenheim, Mainz, Augsburg und wie sie alle heißen. Das kannst du ja in den Hut schmieren, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, weil die Nummer ist durch. Da sind natürlich auch Menschen gefragt worden, die nicht VfB-Fans sind, die nicht so nah am VfB dran sind, die vielleicht gar kein Interesse haben an dem Club. Und die haben auch die haben gesagt, jo, der VfB macht da ein positives Bild und geil, macht Spaß und sportlich und da läuft's. Und zwei positive, besetzte Sympathieträger an der Spitze, das ist alles Makulatur.
Auch ein gutes Wort übrigens, Makulatur. Ich glaube, sollen wir es dabei belassen oder gibt es zu dieser ganzen Thematik noch irgendetwas abschließend zu sagen? Sonst würde ich einfach freundlich verweisen an der Stelle auf, Dirk hat es auch gerade angesprochen, all das, was wir produzieren für euch, wir bleiben da dran, Philipp hat es angesprochen, wir nehmen das auch ernst, wir nehmen das auch wahr und das ist für uns Verpflichtung und wir wollen auch etwas dazu beitragen, dass auch ihr da draußen eben bestens informiert seid, dass man das für euch einordnet. Dieser Podcast ist ein weiterer Versuch gewesen, in die Richtung so ein bisschen ein einordnendes Motiv reinzubringen, ein Aspekt, der, glaube ich, nicht unwichtig ist. Und wir freuen uns auch da auf euer Feedback und können euch nur weiter freundlich darauf verweisen. All das zu diesem Thema, zu der ganzen Gemengelage, wie wir es schon gesagt haben. Ich habe mir sagen lassen, das ist bei Kollegen von uns ein Lieblingswort mittlerweile geworden in unserem Podcast. Bei uns, stuttgarterzeitung.de, stuttgarternachrichten.de, schaut rein in die App und sobald es was gibt, ihr erfahrt es bei uns. Und das nicht nur sozusagen die reinen Fakten, die wir alle sehen, sondern die Kollegen, nicht nur wir hier, Marco Schumacher, Carlos Rubina, Heiko Hinrichsen, Gregor Preis, wie sie alle heißen, tragen da ihren Teil dazu bei, das alles einzuordnen. Und damit, glaube ich, lassen wir das an dieser Stelle bewenden. Oder Philipp?
Jingle bitte.
Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Eine Verpflichtung, Christian, hast du gerade angesprochen, oder mehrere, die wir haben. Ich, die nächste, die meine persönliche ist, was den VfB 2 betrifft, das ist der Termin am Samstag 14 Uhr. Robert-Schlienz-Stadion, da kommt TSG Balingen vorbei zum nächsten Heimspiel in der Regionalliga Südwest für den VfB 2, für Frank Fahrenhorst und seine junge Rasselbande. Ich kann nicht viel dazu sagen. Ich weiß nur, wo der VfB herkommt, nämlich aus dem richtig guten Lauf, kurz vor Weihnachten. Da hat es ein paar Mal gekleppert. Wir haben die letzten Folgen ja drüber gesprochen. Und ich bin ganz guter Dinge, dass der VfB da den Faden, VfB 2 da den Faden wieder aufnehmen kann. Werde vor Ort sein. Also wenn ihr am Samstagabend, Nachmittag bei uns in der App vorbeischaut oder auf Stuttgarter Zeitung Nachrichten.de, dann werdet ihr zum einen das Ergebnis lesen, vielleicht eine kleine Einordnung auch und zumindest mal die Stimmen der Coaches zu diesem Spiel. Und damit wollen wir es an dieser Stelle, glaube ich, auch bewenden lassen und uns lieber mal dem Spiel in der Christian Public Choice Fuggerstadt widmen, das ansteht am Sonntag.
Neben Fuggerstadt ist es ja auch das Spiel in der WWK Arena. Ja, es klingt fast genauso schön.
WWK, was ist das? Versicherung oder sowas? Ist das nicht?
Ich glaube, ja. Aber wenn ich in Augsburg für was Werbung machen würde, dann wäre es natürlich die Riegele Brauerei. Ja.
Das ist vollkommen richtig, ja. Da wäre ich mit dabei. Riegle ist gut, Hasen ist genauso gut. Also Augsburg hat im Vergleich mit Stuttgart vielleicht sportlich gerade die schlechteren Karten. Hinsichtlich der Brauereikunst vor Ort hat sie deutlich die besseren Karten, denn wenn man Dinkelager Hofbräu, Entschuldigung, dagegen stellt, dann gibt das einen eindeutigen Sieger und das ist Augsburg.
Und ich denke gerade nur an den Kollegen Schumacher, der am liebsten in Fürth bleiben würde, weil es einfach gute Trolley-Sachen gibt. Das ist aber eine ganz andere Geschichte. Und das Spiel in Augsburg am Sonntag, deswegen kannst du nämlich am Samstag zum Spiel des VfB 2 gehen übrigens, Sonntagnachmittag 15:30 Uhr, ich habe das so ein bisschen überschrieben und duck mich schon mal weg, falls es irgendeinen Widerspruch gibt. Ich habe hingeschrieben, Auswärtsspiel gegen eine eklige Truppe. Und das meine ich aber eigentlich mit allem Respekt und nicht diffamierend. Augsburg ist schon so ein bisschen widerlich zu spielen, oder?
Also, sie haben zumindest einen meiner Lieblingsekel der Bundesliga in ihren Reihen in dieser Saison. Das ist Daniel Caligiuri. Den mag ich wirklich. Langjähriger Kapitän auf Schalke gewesen. Oder langjährig, ich weiß nicht, aber Kapitän war er. Und ein Spieler, den ich auch immer gerne in meinen Manager-Truppen habe eigentlich, weil der solide Punkte liefert. Und das ist so ein richtig ekliger Typ, weil er einfach gut Fußball spielt, gut dagegen hält, griffig ist, seinen Mund aufmacht, wenn es drauf ankommt, und einfach ein Gegenspieler, den du nicht haben möchtest. Das ist so ein klassischer Spieler, von dem, den hättest du lieber in deiner eigenen Mannschaft. Selbst in Trainingsspielen wird das wahrscheinlich so sein. Insofern, ja, Augsburg ist eine Mannschaft, die gewachsen ist, viele langjährige gestandene Spieler mit dabei, körperlich entsprechend robust, haben natürlich den Nachteil mit Vorsicht, schwieriges Halbwissen, Gugelev oder so ähnlich, wie der heißt, der die fünfte gelbe Karte hat, ihr Kapitän, Abwehrchef.
Gugelev.
Ja, lassen wir es lieber. Insofern alles andere als eine einfach zu spielende Truppe. Andererseits auch eine Mannschaft, die glaube ich, dem VfB schon ein bisschen zu Pass kommt, weil sie nicht dafür bekannt ist, ähnlich wie jetzt zuletzt Mönchengladbach, Wolfsburg und Leipzig, sag ich mal, eher einen gepflegten Ball zu spielen, sondern die gehen eher so klassisch, sind die unterwegs, Langholz, zweiter Ball und so weiter und so fort. Und das eröffnet ihren Vorteil, nämlich Räume, und da ist der VfB in den letzten Wochen und Monaten gut gewesen darin, die zu nutzen. Ich weiß aber nicht, wie es Dirk sieht, insofern.
Ich hätte noch eine andere Frage an den Dirk an der Stelle. Abgesehen davon, dass ich hier eh keine Ahnung habe, warum tippe ich eigentlich Dirk jahrelang den FC Augsburg zu den Abstiegskandidaten, aber sie bleiben einfach immer konsequent und ohne Probleme drin? Erklär du es mir, du bist der Chef.
Ich glaube, dass da was dran ist, was der Philipp gesagt hat, dass die doch ein Stück weit gewachsen sind. Also die bauen nicht jedes Jahr irgendwie einen kompletten Kader um, sind auch nicht dazu gezwungen, weil es erstens nicht die mega Talente hervorbringen, wo dann sofort fünf auf einem Stück weggekauft werden. Ich nehme mal den Philipp Max, der hat mir jedes Jahr gesagt, der ist jetzt weg, der ist jetzt weg, der geht weg. Jetzt hat es, glaube ich, so lange gedauert, bis sein Vertrag ausgelaufen ist, bis er dann weg war. Aber das bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber der hat dann doch relativ lange dort gespielt. Und dadurch ist die Truppe einfach beieinander geblieben. Der Kern zumindest, ja, so ein Daniel Bayer, der da über Jahre lang die Führungsrolle inne hatte, auf und neben dem Platz. Und was mich eigentlich erstaunt ist, dass die teilweise erfahrenen Kräfte, die sie holen, dass die dann immer noch mal ein, zwei Jahre funktionieren bei denen. Also wenn ich hätte mir den Aufschrei vorstellen können bei uns in Stuttgart, wenn wir gesagt haben, wir holen einen 32-jährigen Keeper, den 31-jährigen Caligiuri und Strobel von der Ersatzbank von Mönchengladbach. Ja, dann wäre irgendwie große Freude wieder hier gewesen. Die haben es so gemacht. Hat funktioniert. Also der Caligiuri ist angesprochen. Gikiewicz hinten ist ein guter Keeper. Und ansonsten passt es auch. Also die pflegen jetzt nicht mit aller Gewalt diesen Jugendstil. Also wenn man darauf irgendwie die Sehnsucht hat, junge Wilde, dann ist man sicher als Fan des FC Augsburg an der falschen Adresse, aber die holen gestandene Leute immer wieder, die dort nochmal doch ein, zwei gute, drei gute Jahre haben und das sich gut einbringen in die Truppe.
Ja, muss man vielleicht auch an der Stelle mal lobend den Herrn Reuter erwähnen, ja, der da seit Jahren auch schon seinen Job macht, als Sportchef, wenn man das so möchte. Ist ein interessanter Ansatz, ist, glaube ich, auch ein arg viel mehr Ansätze hat Augsburg auch nicht, so ehrlich muss man sein, ja. Die können nicht das ganz große Geld ausgeben. Sie haben keine Akademie von der Qualität, das von unten entsprechend eigenes eigene Menschen, Spieler, Talente hochkommen. Und dann bleibt ihnen eben dieser Weg, und das ist der Weg zu sagen, wir holen uns die kernigen Jungs, die schon ein paar Jahre Bundesliga auf dem Buckel haben, die vielleicht bei ihrer letzten Station nicht ganz so funktioniert haben. Stichwort André Hahn, ja, ist auch so einer, der war ja auch schon hier und da und tralala, und Augsburg funktioniert es halt wieder. Ja. Das ist einfach ein Konzept, das wird against all odds irgendwie durchgezogen, und es scheint zu funktionieren. Ich bin wirklich gespannt, auch wenn man die Historie beider Clubs sieht in der Bundesliga in den letzten Jahren, wo man ja immer denkt, beim Schwabenduell, dann natürlich die traditionell von sich behauptenden eigentlichen richtigen Schwaben immer so die Nase vorn. Das war gar nicht so. Wenn man sich die Ergebnisse anschaut, dann konnte Augsburg in den letzten Jahren gegen den VfB schon hier und da mal was holen. Also das wird nicht einfach. Und wieder so ein Spiel, wo relativ viel Entwicklungspotenzial drinsteckt für diese junge VfB-Truppe. Zu sagen, wie gehen wir mit sowas um? Das haben wir jetzt in dieser Saison, hatten sie so einen Gegner noch nicht. Ja. Und da bin ich gespannt, wie sie darauf reagieren werden.
Ja, vielleicht mit Union Berlin so ein bisschen vergleichbar.
Ne? Richtig, genau. Union kann man mit einnehmen, ist richtig, ja.
Richtig, sehe ich auch so. Und es ist auch einfach über die Jahre, also ich meine, bei Union, die sind jetzt im zweiten Jahr, machen das sehr, sehr stark. Aber beim FC Augsburg ist es jetzt eine wirklich über Jahre gewachsene Konstanz. Und was sie einfach schaffen, und das ist etwas, das mir imponiert, sie gewinnen dann einfach immer die Spiele, die sie gewinnen müssen, um nicht in diesen ganz großen Strudel reinzukommen. Das funktioniert immer. Das funktioniert auch in dieser Saison. Sie fahren nach Bielefeld und gewinnen kurz vor Schluss 1-0. Sie fahren nach Köln und gewinnen kurz vor Schluss 1-0. Teilweise wirklich nicht schön anzusehende Fußballspiele, aber da nehmen die drei Punkte mit, stehen jetzt in der Tabelle ein Punkt vor dem VfB Stuttgart mit 19 Zählern da. Und das geht wieder in diese Richtung. Also wenn die natürlich auch so weitermachen, dann kannst du auch mal zu Hause dir ein Unentschieden gegen Schalke leisten. Das haben sie auch gemacht. Wobei auch da wieder ein Last-Minute-Tor gefallen ist. Das ist eine Mannschaft, die echt, der Vergleich mit Union ist sehr, sehr gut, unangenehm ist, die auch so ein Spirit hat, dieses Ekelhafte, das nehme ich gerne nochmal auf, so ein bisschen auch noch auszustrahlen. So, hier, kommt hierher, spielt erstmal gegen uns, hier wird's nicht schön für euch. Das ist, glaube ich, ganz, ganz viel wert für die Mannschaft. Und eben die Frage auf Seiten des VfB Stuttgart, wie geht er damit um? Gegen Union hat der VfB ja schon mal gezeigt, dass es geht, auch mit viel, viel Mentalität, auch mit diesem Willen und diesem sich wehren gegen eine Niederlage. Schauen wir mal, was am Sonntag bei rumkommt und den taktischen Blick auf das Ganze. Also wie ist denn der FC Augsburg neben dieser ganzen ja Widerborstigkeit, die sie so ein bisschen auf dem Platz ausstrahlen, denn eigentlich taktisch aufgestellt? Was erwartet den VfB da? Das hat sich unser Jonas Bischofberger angeschaut.
Die Mein VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
Der FC Augsburg ist in dieser Saison eine Mannschaft, die vor allem über die Defensive kommt. Außerhalb der Top 6 haben sie die wenigsten Gegentore auf dem Konto. Mit 16 Toren sind sie aber auch nach vorne nicht übermäßig gefährlich. Grundsätzlich ist Augsburg auch eine sehr physische Mannschaft. Wenn man da mal die Positionen durchgeht, hat man sehr viele athletische, defensiv starke Spielertypen. Auf der Sechserposition kennt man als VfB-Fan ja noch Rani Kidira und Carlos Cueso als Beispiel. Und dann haben sie eben noch einzelne Spieler, die dann auch ein spielerisches Element reinbringen. Wobei ihnen in der Hinsicht mit Raul Leo in der Innenverteidigung auch eine ganz wichtige Stütze gesperrt fehlen wird. Gerade weil Augsburg jetzt auch umgestellt hat zuletzt von 4-4-2 auf 3-4-3 und da mehr über die Innenverteidiger aufbauen wollte, mit schnellen Vertikalpässen und Ablagenkombinationen und so. Wobei Augsburg auch da im Ballbesitz insgesamt noch eher wenig zu bieten hat im Vergleich zum Spiel gegen den Ball. Auf jeden Fall wird interessant, ob Augsburg beim 3-4-3 bleiben wird oder nach dem Ausfall von Raul Leo aufs 4-4-2 zurückwechseln wird. Im 4-4-2 haben sie zuletzt eher ein bisschen passiv verteidigt, viel im Raum und sind nur ab und zu mal weiter aufgerückt. Im 3-4-3 wiederum verteidigen sie eher hoch und mannorientiert. Das sind schon zwei sehr unterschiedliche Herangehensweisen und das wird für den VfB gar nicht so einfach, auf beides vorbereitet zu sein. Da könnte durchaus ein schwieriges Spiel bei rauskommen, wo es vor allem auf die Offensive ankommt und auf Ideen und Durchsetzungsfähigkeit im Ballbesitzspiel. Das Spiel könnte insgesamt auch so ein bisschen wie das Spiel des VfB gegen Wolfsburg laufen, nur eben mit etwas schwächeren Gegenspielern.
Vielen Dank, Jonas, wie jede Woche. Der Blick auf den kommenden Gegner. Einen Namen, Dirk, würde ich gerne noch einwerfen. Wir haben jetzt schon ganz viele genannt beim FC Augsburg. Florian Niederlechner. Es ist auch wirklich so einer, der bisher noch nicht getroffen hat, wenn ich richtig bin, in dieser Saison. Ich will es nicht beschreien, ne? Er hat immer einen Assist in Köln geliefert, aber das ist auch so ein Spieler, der, finde ich, auch immer so aufwühlt und so eine Abwehr immer mal wieder nervt und piekt bis zum Schluss.
Ja, und fällt letztlich unter die Kategorie, ich weiß, was ich kann und mache das Beste daraus. Also ist ja keiner, der durchmarschiert ist in den Profibereich, der sich auch vielleicht nicht immer so fokussiert hat auf den Weg Profifußball, aber irgendwann auch mal, glaube ich, haben wir jetzt wieder am Wochenende gelesen, gar nicht mehr dran geglaubt hat, dass er irgendwann mal in der Bundesliga spielt, ist aber dran geblieben. Erste Station Mainz hat es nicht geklappt, dann Heidenheim stark gespielt und jetzt Freiburg, dann Augsburg. Also der rackert halt, ja, der hat spielerische Qualitäten, hat Abschlussqualitäten, aber weiß genau, ich kann die nur einbringen oder ich komme nur zu diesen Chancen, wenn ich auch wirklich arbeite, also Fußball arbeite und nicht vorne stehe und warte, dass mir alles serviert wird oder ich dann noch drei austanzen kann. Der weiß, was er zu tun hat und der weiß, was er kann und arbeitet da. Und wenn ein Stürmer richtig arbeitet, dann hat auch eine Abwehr mal unabhängig von seinen Qualitäten schon mal auf jeden Fall zu tun. Ja? Und wenn er dann noch kicken kann, und das kann er ja nun mal auch, dann musst du schon richtig auf ihn aufpassen. Und dann würde ich mal aus Stuttgarter Sicht sagen, Wollen wir hoffen, dass der Knoten nicht bei ihm platzt, weil er hat ja jetzt noch kein Saisontor. Wartet da ein bisschen drauf. Heiko Herrlich, der Trainer, schätzt ihn ja dennoch, eben weil er diese Arbeit auch verrichtet und viel für die Mannschaft tut. Aber da gilt es schon zu verhindern, dass er dann in diesem Spiel ausgerechnet trifft.
Also Philipp, wenn er trifft, dann schulde ich euch was, weil dann haben wir einen Hattrick und das wollen wir ja nicht hoffen.
Ich bin auf die Schlussviertelstunde gespannt. Die Crunch-Time, wie man so schön sagt, zumindest im US-Sport und ich, weil ich zu viele Anglizismen in meine Sachen einbaue. Aber
die Rapid-Viertelstunde gibt es auch.
Nein, es ist tatsächlich so, dass der VfB Stuttgart da ja eine Stärke hat. Das heißt, sie treffen sehr oft kurz vor Schluss, ich glaube sogar Liga-führend also was Tore angeht. Und Augsburg, du hast es da vorher angesprochen, Christian, ist da auch sehr, sehr stark. Ist eine der mit Konkurrenten, wenn man so möchte, in diesem Bereich, die also sehr oft kurz vor Schluss noch treffen, sich nicht aufgeben und dann halt immer noch mal was aus dem Hut zaubern. Ja, bin ich sehr gespannt. Wir sind natürlich vor Ort. Marco Schumacher ist, glaube ich, der Kollege von uns, der fährt. Alle anderen im Büro oder in den Redaktionsräumen. Und dann wisst ihr ja, wo ihr hinkommen müsst am Sonntagabend, wenn ihr die entsprechenden Einordnungen haben wollt. Einzelkritik, Kommentar zum Spiel, die Stimmen, den Live-Ticker, all das gibt es natürlich nicht nur bei uns in der MeinVfB-App, sondern auch auf Stuttgarter Zeitung und stuttgarternachrichten.de. Wollen wir noch einen kurzen Blick werfen auf die zwei Spiele, die da noch anstehen bis zum Hinrundenende, oder wollen wir sagen, wir sind schon über eine Stunde dabei, lass mal gut sein für heute?
Ich würde, und das habe ich ja vorhin schon gesagt, ich glaube, das Motto muss jetzt einfach sein, weiter die Stärke nutzen, die man entwickelt hat in den ersten Monaten dieser Saison und dranbleiben und punkten. Ja, es kommen, wie wir es besprochen haben, es kommen in Augsburg, in Bielefeld auch Gegner, gegen die du punkten kannst. Dann hast du die Gladbacher, die eine der Mannschaften sind mit der hohen Belastung. Kannst du auch immer wieder mal einen Tag erwischen, wo du die dann schlagen kannst. Also einfach dranbleiben, oberstes Level, Vollgas geben. Dann sind da noch ein paar Punkte nötig. Nicht nötig, sondern möglich. Am Ende werden sie auch nötig sein, weil wenn wir am Ende sagen, okay, hatten geile 4 Monate in der Saison von September bis Dezember und dann haben wir halt die Punkte nicht mehr geholt, dann wäre es sau ärgerlich. Also da ist doch eine Basis gelegt worden, rein sportlich, die wir weiter ausbauen sollten und nutzen sollten.
Jetzt hat er es wieder nicht gesagt.
Ja, auch nicht doof, sagen wir. Also.
Aber ich sehe das auch so, ja, dieser Hattrick Augsburg, Gladbach, Bielefeld. Das sind aus meiner Sicht alles Spiele, in denen der VfB punkten kann. Nach meiner bescheidenen Meinung ist vor allem, da schiele ich so ein bisschen drauf, das Spiel in Bielefeld 1, in dem der VfB Stuttgart aus meiner Sicht punkten muss. Einfach um da auch nochmal zumindest den Abstand gleichzuhalten oder möglicherweise zu vergrößern. Dann können wir einen Strich drunter machen nach 17 Spielen. Ich glaube, das ist jetzt schon ordentlich, aber für, Dirk hat es gerade schon richtig gesagt, da kann noch mehr kommen und ich finde, da sollte dann auch ein bisschen mehr kommen. Und gerade in Bielefeld, da werden wir natürlich in 2 Wochen drüber sprechen, aber das ist ein Spiel, da solltest du nicht verlieren aus meiner Sicht.
Ich will gar nicht so weit gucken. Ich gucke nur auf Sonntag und dazu kann ich sagen, ich habe Sascha Kalajdzic bei Kickbase aufgestellt.
Ja. Sehr gut.
Ganz im Gegensatz zu ihm selbst vor kurzem, als er die 2 Buden gegen Union gemacht hat. Ähnliches Spiel, ähnlicher Gegner, ähnliche Ausgangsposition. Also Sascha, falls du das hörst, ich habe dich aufgestellt und ich rate dir, das auch zu tun. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, der eine oder andere hat uns schon natürlich angehauen über die sozialen Netzwerke, über unsere E-Mail-Adresse info@meinvfb.de, wo denn jetzt das MeinVfB Plus-Abo bleibt, das wir versprochen haben für den 4. Januar. Wir haben eine Woche geschoben, Leute, aus verschiedensten Gründen. Das hat ganz viel mit Technik zu tun, das hat auch mit personeller Struktur zu tun, mit Testroutinen, die wir noch durchlaufen möchten, denn wir wollen euch natürlich ein Paket hinstellen, das auch wirklich klasse ist, das funktioniert, das technisch astrein auf nicht tönernen Füßen steht, um auch hier nochmal eine Brücke zu schlagen. Und das alles bedingt, dass wir es einfach jetzt mal eine Woche geschoben haben. Das heißt, mittlerweile gehen wir davon aus, 11., vielleicht 12., also Anfang kommende Woche, werden wir mit dem neuen MeinVfB Plus Abo an den Start gehen. Bis dahin, wenn ihr Fragen habt, Feedback dazu, alles, was irgendwie relevant ist, Instagram, Facebook, Twitter, ihr kennt unsere Accounts, info@meinvfb.de habe ich schon genannt, haut uns da an. Fragt uns ein Loch im Bauch. Wir versuchen alles zu beantworten nach bestem Wissen und Gewissen und freuen uns, wenn es dann nächste Woche endlich losgeht.
Und wir freuen uns, Philipp, dass wir Dirk Preis heute bei uns zu Gast hatten. Dirk, vielen Dank.
Wie immer, sehr gerne. Ich danke.
Und ja, dann wünsche ich euch allen viel Spaß. Vielleicht gibt es für den VfB Stuttgart dann auch wieder positive Schlagzeilen am kommenden Wochenende. Ich glaube, auch wir würden uns alle darüber freuen und hören uns dann wieder nächste Woche.
Bis dahin, ciao, ciao.
Tschüss.
Podcast Stadt. Der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.